Freifahrt.
In aller Regel ist der Tarif ein Kompromiss. Und zwar ein Kompromiss aller beteiligten Verkehrsunternehmen im Verbund. Ein Kompromiss zwischen Verständlichkeit vom Tarif und Ergiebigkeit natürlich. Also ein Tarif muss so gestrickt sein, dass er möglichst hohe Erlöse einbringt, ohne Fahrgäste davon abzuhalten zu fahren.
Willkommen zu einer neuen Folge von Freifahrt, dem Interview-Podcast für eine neue und zukunftsfähige Mobilitätskultur. Mein Name ist Sebastian Hofer und hier frage ich mich und meine GesprächspartnerInnen sinnbildlich jede Woche wieder, weshalb es in Holland und Dänemark eigentlich selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande immer noch kostenlosen Parkraum als Grundrecht verstehen. Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Sämtliche Sharing-Dienste und auch Taxen werden ja pro Minute oder pro Kilometer abgerechnet. Wieso wird das nicht auch im ÖPNV so gemacht? Ist es noch zeitgemäß, analoge Fahrgasterhebungen durchzuführen in Zeiten der Digitalisierung? Und wie begeistert man diese schwer zu überzeugenden GelegenheitsnutzerInnen davon, regelmäßig mit Bus und Bahn zu fahren? Genau darüber spreche ich heute mit Paula Ruoff aus dem Business Development von Fairtick für Deutschland. Wer erinnert sich an dieses unangenehme Gefühl, an einem Ticketautomaten oder auch in der App, vor der mancherorts erschlagenen Auswahl zu stehen? Kurzstrecke, Nahbereich, Hamburg AB, Streifenkarte, Isarkart 9 Uhr, Berlin BC, Schnellbuszuschlag. So wertvoll es auch ist, so ziemlich überall in Deutschland mit einem der insgesamt 60 Verkehrsverbünde unterwegs sein zu können, so unglaublich undurchsichtig ist das Tarifsystem. Das fand auch Gian-Mattia Schukan, der ehemalige Vertriebsleiter der Schweizer Bundesbahn, und tauschte die Managerkarriere gegen die Herausforderung, die ÖV-Welt mit Fairtick zu bekehren. Die Idee klingt so einfach wie bestechend. Anstatt sich mit ein bisschen Pech dann doch das falsche Ticket zu kaufen, checkt man mit der Fairtick-App einfach zu Beginn der Fahrt ein und zum Ende wieder aus. Und am Ende des Tages wird einem dann der beste Preis, zum Beispiel in Form einer Tageskarte, abgerechnet. Ich will von Paula wissen, wie die ÖV-Branche hierzulande auf solch eine Umstellung reagiert, wie ihr Vertrauensverhältnis mit Verkehrsunternehmen aussieht, wieso sie in den meisten Städten auf ihre eigene App und damit den Roaming-Vorteil setzen, wieso sich Fairtick ausschließlich auf den ÖPNV konzentriert und was es mit der Idee dieses Luftlinientarifs auf sich hat. Und ohne lange Umschweife geht es jetzt direkt los mit Paula Ruoff von Fairtick. Viel Spaß! Also Paula, moin nach Berlin und schön, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, danke Sebastian. Ich freue mich, hier zu sein.
Die erste Frage mal, um direkt in Medias Res zu gehen, wäre, warum sollte ich als Verkehrsverbund eigentlich die Technologie von Fairtick einsetzen?
Also vielleicht erkläre ich erst einmal kurz, was Fairtick ist, weil das ist schon das Hauptargument. Fairtick ist einfach. Fairtick ist eine App, mit der man den Ticketkauf im ÖV so einfach wie möglich gestaltet. Nämlich, der Fahrgast muss nur einmal nach rechts wischen und schon ist man im Besitz von einem gültigen Ticket. Und wenn jetzt du als Verkehrsverbund überlegst, okay, wie kann ich mehr Menschen in meine Fahrzeuge bewegen? Wie kann ich attraktiver werden? Vielleicht auch für die, die weniger oft den ÖV nutzen oder die einfach mal spontan mitfahren wollen. Dann würde ich Fairtick anschaffen an deiner Stelle. Ganz fix. Wir sind auch ganz schnell. Und
Verkehrsverbund, bevor ich das machen könnte, aber
ja, Verkehrsverbund, manchmal braucht es auch ein Verkehrsunternehmen, also das geht auch. Man hat ja so in seinem eigenen Bereich durchaus gewisse Freiheiten. Es muss nicht immer gleich der ganze Verbund sein. Natürlich freuen wir uns, wenn der gesamte Verbund dabei ist, weil dann der Fahrgast auch nicht mehr nachdenken muss, ja, wo gilt es denn jetzt? Genau, aber Hauptmerkmal ist die Einfachheit. Der Fahrgast braucht keine Tarifkenntnisse mehr. Fahre ich jetzt, ist die Station in A oder B oder in 110 oder wo auch immer? Wie viele Stationen ist eine Kurzstrecke lang? Sowas wie das Anschlussticket, das für Abonnenten. Das kennen eigentlich nur Leute, die für Verkehrsunternehmen arbeiten, würde ich jetzt mal behaupten. Also es gibt ganz viele Leute, die von den Vorteilen, die sich schlaue Tarifmenschen ausdenken, überhaupt nicht Bescheid wissen und damit auch gar nicht davon profitieren können. Und wir helfen den Fahrgästen, das günstigste Ticket zu erhalten, Und dass sie sich einfach keine Gedanken mehr machen müssen, kontaktlos sowieso und bargeldlos. Also die Nutzer lieben es.
Eine sehr wichtige Frage vorweg, die wir klären müssen, ist eurem, eurem Gründer und Geschäftsführer Gian Mattia eigentlich klar gewesen, dass Fertig ja sehr ähnlich klingt wie das deutsche Verticken? Das fand ich irgendwie, denke ich mir, jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir, irgendwie klingt das so nach Tickets verticken.
Ja, ist vielleicht auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, was alles natürlich Fairness steht drin. IQ für Intelligenz, Ticket, steckt alles drin. Aber wir merken auf jeden Fall, dass die Marke funktioniert und sehr, sehr eingängig ist. Und gerade die Fairness, das ist Prinzip nicht nur gegenüber den Fahrgästen im Sinne von eben günstigster Preis, sondern auch unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen und Verbünden. Also wir kommen selbst aus der Branche. Wir haben insgesamt im Fertig-Team, wir sind jetzt so um die 70 Leute, haben wir, glaube ich, über 150 Jahre Erfahrung im ÖPNV. Insgesamt. Also wir haben Leute, die vorher bei der SBB, Schweizer Bundesbahn, Rätischen Bahn oder anderen Verkehrsunternehmen waren. Und eben wir haben ein super Tech-Team, was vielleicht nicht die ÖV-Erfahrung hat, aber eben die Expertise mitbringt, unser System so attraktiv, einfach wie möglich und auch so sicher wie möglich zu gestalten.
Jetzt stelle ich mich nochmal in die Fußstapfen, in die Schuhe des Verkehrsverbunds. Und stell mir vor, jetzt kommst du auf mich zu als Business Developerin von Fertig und willst mir euer System verkaufen. Was ist die Reaktion von solchen Verkehrsunternehmen?
In der Regel sind die auch sehr schnell begeistert. Also gerade die Idee ist sehr eingängig. Und was natürlich auch überzeugt ist, dass wir schon in so vielen Ländern unterwegs sind, dass wir ein produktives System haben. Es ist kein Click-Dummy, es ist nicht ein Konzept, es ist auch kein Pilot. Wir verkaufen seit 4 Jahren Tickets in der Schweiz. Wir haben jetzt das Lizenzierungsmodell in der Schweiz auch bestanden. Also wir dürfen offiziell für immer und ewig, bis die Lizenz eben abläuft, dort Tickets verkaufen. Und das überzeugt viele. Also dass sie eben als Verkehrsverbund dann kein Versuchskaninchen sind, dass da nicht erst noch ganz viel ausprobiert werden muss, vielleicht auch länger dauert. Wir überzeugen mit dem produktiven System, der Geschwindigkeit, den Referenzen. Vielleicht, was manchmal Überzeugungsarbeit braucht, ist dieses Verständnis von einem Produkt, das wir als Software as a Service verkaufen.
Also das. Wieso braucht das Verständnis?
Weil vielleicht das Konzept für die Branche noch etwas neuer ist. Also im privaten Bereich, wir kennen und nutzen es alle, Netflix und so weiter. Wir wissen, wir bauen uns nie eine proprietäre, irgendwie eigene Lösung. Und das ist natürlich in der ÖV-Branche historisch irgendwie noch in vielen Köpfen drin, dass sie denken, aber wir haben doch unsere ganz eigenen Anforderungen und wir wollen das und wir schreiben das so aus mit diesen Anforderungen und dann soll uns das jemand bauen. Und das treibt natürlich einerseits, dauert das enorm viel Zeit, bis überhaupt die Anforderungen definiert sind, da wollen ja auch alle mitreden. Denken ja auch viele, dass sie den Kunden eben am allerbesten kennen und sagen, ja, mein Kunde will halt das, nee, mein Kunde will so bezahlen. Da die Überzeugungsarbeit zu leisten, zu sagen, also wir haben ein gutes System, es wird sehr, sehr viel genutzt, wir haben sehr positives Nutzerfeedback. Unser App Store Rating ist gefühlt dreimal so hoch wie vielleicht die von eurer Auskunfts-App. Aber das sagen wir natürlich nicht im Gespräch. Da das Verständnis dafür zu erzeugen, dass es auch vielleicht bei manchen großen Verbünden und Verkehrsunternehmen auch nicht unbedingt die eigene Lösung sein muss, sondern dass es Fertig sein kann als einer der Kanäle, Das braucht manchmal ein bisschen Zeit.
Es gibt ja auch viele Systeme für Verkehrsmodellierung beispielsweise, welches ja teilweise sicherlich proprietäre Systeme sind, teilweise aber auch as-a-Service genutzte Modelle. Ist es dann tatsächlich dieses Thema des Pricings und damit sozusagen das Ende der Wertschöpfungskette, welches so sensibel ist, dass dort Verkehrsunternehmen einen Schritt zurückweichen?
Gar nicht mal, nee. Es ist eine Frage vor allem der Kundendaten. Aber auch eine Kontrollfrage insgesamt. Also die wir haben eben ein sehr selbstbewusstes Konzept unserer Marke und auch wie wir fertig platzieren vor Ort, weil es so gut anderswo funktioniert, glauben wir oder sind wir uns bewusst, dass wir eben da einen guten Ansatz haben, mit dem man fahren kann. Der auch bedeutet, dass es halt schnell gehen kann. Also wir gestalten die App. Es ist keine White-Label-App. Das ist es nicht. Es ist die Fertig-App, die dann in der Region für die Region spezifisch die Tarife abbildet, auch in der Gestaltung etwas dort übernimmt, dass die Leute sich gleich angekommen und zu Hause fühlen dort. Aber wir, was wir nicht machen, ist, dass wir die App eben zupflastern mit den Logos der unterschiedlichen Partner in der Region, weil der Grundgedanke dieses Fahren, sich keine Sorgen zu machen, in welchem Verbund man steckt oder mit welchem Verkehrsmittel man fährt, das sehen wir eben als Hauptmehrwert, dass wir da dem Kunden das Denken abnehmen. Und mir ist es erst jetzt wieder passiert, am Wochenende habe ich einen Tagesausflug nach Brandenburg gemacht und ein Mensch hat im Bus erst die Fahrkarte gekauft und dann nochmal im Zug eine. Und ich dachte, weiß der nicht, dass es hier den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg gibt? Und das, der wird kein Einzelfall sein. Und gerade bei sowas kann es eben helfen, wenn es über eine einheitliche Marke auch vertrieben wird.
In Folge 40 habe ich ja mit Scott Shepard von IOMOB gesprochen, die ja auch eine Technologie anbieten, welche als Tech-Stack in eine bestehende App eingebaut werden kann. Und ich finde das insofern nochmal interessant, darüber zu sprechen, weil du davon gesprochen hast, dass dieses Selbstbewusstsein, mit dem ihr auftretet, scheinbar etwas ist, was mal gut und mal nicht so gut funktioniert. Und wenn man jetzt explizit sagt, guck mal, wir haben hier etwas, wir bringen euch etwas mit dem ihr eure bestehende App aufbohren könnt, aufpolieren könnt, verbessern könnt, dann müsste das doch eigentlich sehr gut angenommen werden.
Ja, tut es auch. Also ich denke, die Erfolge der letzten Wochen und Monate mit Launch im VVO, also Verkehrsverbund Oberelbe und Dresden, in wenigen Wochen wird Magdeburg dazu stoßen. Weitere Projekte sind in der Pipeline, das hört nicht auf. Also wir sind da ganz gut unterwegs und hoffen vor allem den Fahrgästen eben die Möglichkeit zu bieten, dass sie irgendwann nicht mehr nachdenken müssen, welche App nutze ich jetzt hier, ich steige aus dem Zug aus, in Hamburg zum Beispiel. Wenn man dann da auch einfach die Fertig-App nutzen könnte, das wäre natürlich toll. Das ist so die Vision, auf die wir hinarbeiten. Und die ist natürlich, also einerseits kann ich daran arbeiten und kann versuchen, alle zu überzeugen. Auch mit tollen Kollegen aus der Schweiz, die dabei unterstützen, auch Gian Mattia und Reto Schmid. Aber das wird dauern und da wird es immer jemanden geben, der natürlich nicht mitmachen möchte. Das geht ja der Deutschen Bahn auch nicht anders. Also im Navigator sind ja auch nicht alle Verbünde drin. Und was man da natürlich machen könnte, damit die Fahrgäste wirklich davon profitieren, ist sowas wie das Prinzip des gegenseitigen Verkaufs einzuführen. Genau, also in der Schweiz gibt es dieses Prinzip vom gegenseitigen Verkauf schon länger. Da dürfen auch die Schalter oder auch die Fahrkartenautomaten von den regionalen Verkehrsunternehmen und Verbünden auch Fahrkarten für andere Verbünde verkaufen. Und nicht nur den Nachbarverkehrsverbund, sondern eben auch am anderen Ende der Schweiz. Und die Idee davon ist eben, dass die Branche untereinander sich so vernetzt und ein Verbund darf für andere verkaufen. Und das konnten wir auch für uns nutzen, weil wir ja gar nicht im eigenen Namen verkaufen, Tickets verkaufen, sondern wir machen das immer im Namen eines Verkehrsverbundes, mit dem wir eine Partnerschaft geschlossen haben. Und in der Schweiz konnten wir das eben so umsetzen, was über einen läuft.
Das Thema, sag mal, dahinter steckt ja ein gewisses Wettbewerbsproblem, würde ich mal sagen, dass man, wenn man das nicht hat, kann man ja davon ausgehen, dass es eine Art Misstrauen gibt, dass man eben anderen Verkehrsverbünden in Deutschland jetzt mal gesagt, die Tickets nicht verkaufen lassen darf oder verkaufen lassen will. Das fand ich immer schon spannend, auch in meiner Zeit bei der Hochbahn noch, wieso Verkehrsunternehmen, die ja im Wesentlichen finanziert sind durch Kommunen, durch Städte, durch Daseinsversorgung abgesichert sind und damit eigentlich eine ganz andere Kultur haben könnten, dennoch häufig so eine misstrauische oder vielleicht auch wettbewerbliche Kultur existiert, so etwas nicht zu machen. Wie erlebst du das?
Ja, es ist natürlich schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass es leichter ist, in einem kleineren Land wie der Schweiz so ein gutes Vertrauensverhältnis in der Branche untereinander aufzubauen. Dass sich da viele eben beim Riesen der SBB schon mal über die Wege gelaufen sind und dann in einen anderen Verbund wechseln und so die Netzwerke da vielleicht etwas enger gestrickt sind. Aber das muss eigentlich nicht heißen, dass das nur im kleinen Rahmen geht. Das ist auch in der Schweiz weiterhin reguliert. Das ist nicht Dritten geöffnet. Also dieser Verkauf, der ist wirklich nur innerhalb der Branche möglich.
Klar.
Also ein Verbund dafür andere. Das heißt nicht, dass Google oder Amazon oder wer da sonst noch kommen könnte, diese Tickets auf einmal verkauft und dann vielleicht Provisionen einheimst, die dann dem System insgesamt verloren gehen. Das ist natürlich eine Befürchtung. Also keiner möchte, dass öffentliche Gelder aus dem System öffentlicher Verkehr abfließen. Wir möchten alle, dass die in ein besseres Angebot investiert werden. Und so sehen wir uns auch, dass wir eben mit als Partner für die Verkehrsunternehmen den Vertrieb übernehmen, aber vielleicht ohne die Einschränkungen, die manche Verkehrsunternehmen haben. Vielleicht, weil sie so örtlich gebunden sind und weil dann die Lokalpolitik eben auch noch sagt, ja, ich möchte aber, dass das hier rot ist oder so. Und da dann gar nicht UX oder Split-Testing oder andere einfach Standards einsetzen kann, die ein Produkt besser machen. Und diese Freiheit haben wir eben und nutzen wir auch für uns. Und können damit auch das Produkt immer weiter verbessern, ohne dass eben groß jetzt Gremien oder sonst jemand da noch mitreden muss.
Ja, gleichzeitig zurück zu dem Vergleich. Mhm. Andere Software wird ja genauso verwendet. Mhm. In der Branche, wo man auch anderen Unternehmen vertraut, die Simulationen beispielsweise beherrschen und einem helfen können, Verkehrsmodelle zu bauen. Deswegen frage ich mich schon, inwieweit dieses Element des Bezahlens etwas ist, was einen Unterschied macht und inwieweit beispielsweise die Tatsache, dass die Verkehrsunternehmen sehr, sehr männlich dominiert sind, inwieweit das auch ein Problem mit sich bringt. Wie ist deine Einschätzung in die Richtung?
Daran habe ich es ehrlich gesagt das jetzt noch nicht festgemacht. Es gibt natürlich überall kleine Könige, die vielleicht auch aus einem gewissen Geltungsbewusstsein dann auf ihre eigene Lösung setzen. Aber oft stehen ja wirklich auch strategische Ziele der Verkehrsunternehmen und Verbünde lokal dahinter, dass da mehr Kontrolle zu haben. Das würde ich deswegen gar nicht irgendwie als Kleinstaaterei oder Machismus oder so abtun, sondern vielmehr schauen, was sind denn wirklich deren Ängste oder Bedürfnisse und wie können wir diese Ängste nehmen? Weil wir uns wird irgendwie vorgeworfen, vielleicht, dass wir dann von Google gekauft werden oder so. Also das, wir sind 60, 70 Leute, ja, wir sind ein ganz kleines Startup und die Branche ist so gut reguliert und bewacht, dass wenn wir auf einmal so einen Schwung, also so eine Veränderung machen würden, dann wären wir ganz schnell wegreguliert. Da ist die Branche sehr stark. Und vielleicht auch, um das ein bisschen aufzuklären, der Hauptteil der Fertig-Shares liegt bei den Mitarbeitern. Also da ist niemand Großes Böses dahinter. Das sind wir.
Auf der anderen Seite finde ich das schon auch wieder interessant, dass eigentlich so eine Sorge, so eine Angst davor existiert von so einem potenziellen in der Zukunft liegenden Szenario, dass ein Softwareunternehmen von einem anderen Softwareunternehmen gekauft wird, welches man nicht gut findet, und deswegen arbeitet man gar nicht erst im ersten Schritt daran. Das finde ich tatsächlich auch irgendwie verwunderlich und sehr unzeitgemäß.
Also es ist auch überhaupt nicht so, dass das ein Thema ist, was uns jetzt ständig begegnet. Wir hören eben so ein paar Gerüchte, die auch an uns herangetragen werden, so ein paar Aussagen, wo wir uns irgendwie nur wundern können. Und wenn man unsere Partner direkt fragt, dann ja, sind die voll des Lobes. Also vor allem, ob unserer Geschwindigkeit und unseres Verständnisses für die Themen im ÖV. Und dass wir dort eben Möglichkeiten schaffen, schnell ein Vertriebssystem zu launchen, Marketingmöglichkeiten zu eröffnen, die vorher nie so gezielt waren, auch viel mehr Möglichkeiten mit Tarifen und Anreizen zu spielen, dort neue Sachen zu entwickeln. Und in der Regel überwiegt die Begeisterung dafür. Und dann braucht es eben manchmal noch Prozesse und natürlich Verhandlungen und Gremienbeschlüsse, bis wir dann eingeführt werden oder bis es zum Vertragsabschluss kommt. Aber das ist nicht so, dass wir da ständig auf Gegenwehr stoßen, sondern ganz im Gegenteil, die Branche ist sehr gut vernetzt. Die wissen schon, also wer da, dass die im VMT eigentlich nur Positives zu berichten haben. Wir haben ja auch den Deutschen Mobilitätspreis gewonnen. Also das ist kein Teufelszeug. Wir können helfen, Fahrgäste für den Verkehr zurückzugewinnen, weiter dabei zu behalten. Und wem der ÖV und die Fahrgäste wichtig sind und die Verkehrswende, der ist in der Regel auch dann bei uns dabei.
Und genau das sollte ja auch die Aufgabe sein, die Verkehrsunternehmen optimieren sollten. Und bevor wir mal reingehen in die Funktionsweise von Fertig, würde ich gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Und zwar auch das Entweder-Oder-Spiel, wo ich dir zwei jeweils Begriffe vorlese und du dich sehr schnell entscheiden darfst, welches von den beiden du wählst. Einmal darfst du weitersagen, wenn du magst.
Mhm. Ja? Und ich wähle entsprechend meiner spontanen Eingebung.
Ganz genau. Okay. Also, Fahrrad oder E-Scooter?
Fahrrad.
Lastenrad oder E-Auto?
E-Auto.
E-Auto oder kein Auto?
Kein Auto.
U-Bahn oder Taxi?
U-Bahn.
Besitzen oder teilen?
Weiter.
Allein oder gemeinsam?
Gemeinsam.
Free-Floating oder Hybrid?
Free-Floating.
Free-Floating oder stationsbasiert?
Free-Floating.
London oder Berlin?
Mein Herz schlägt für beide Städte.
Du musst dich entscheiden.
Berlin.
Berlin oder Zürich?
Berlin.
Open Data oder nicht?
Eher nicht.
Pay-as-you-go oder Bundle?
Pay-as-you-go. Mit Capping-Funktion.
Das dachte ich mir. Monatskarte oder Jahresabo?
Seit Corona Monatskarte.
Check-in, check-out oder be-in, be-out?
Check-in, be-out.
Payback oder kein Payback?
Kein Payback.
Verbote oder Belohnung?
Belohnung.
Belohnung oder Vergünstigung?
Belohnung.
Kostenlos oder 365 Euro Ticket?
Weder noch.
Gilt nicht. Du hast schon einmal weitergesagt.
Kostenlos, weil dann wird so schnell klar, wie viel Geld fehlt im System, dann kommen wieder normale Tarife. Okay, machen wir kostenlos als sozusagen
Zwischenlösung.
Ja.
Vereinsarbeit oder Aktivismus?
Aktivismus.
Podcast oder Lesen?
Je nach Uhrzeit. Lesen.
Podcast oder Video?
Podcast.
Dankeschön. Du hast gesagt, bei Open Data oder nicht, hast du gesagt, eher nicht. Wieso?
Je nachdem. Also Open Data für uns als Fertig ist es natürlich toll, wenn wir die Fahrplandaten als offene Daten abrufen können, wenn die zur Verfügung gestellt werden. Also in dem Sinne würde ich sagen, also Daten, die mithilfe von öffentlichen Geldern generiert wurden, dürfen gerne auch öffentlich wieder zur Verfügung gestellt werden. Dieses eher nicht kam daher, dass nicht jedes Open Data oder vielleicht Open Source Produkt hat die gleichen Qualitätsstandards. Also ich bin jetzt nicht so ein Linux-Fan oder so. Also da gibt es sicherlich Leute, die sich sehr gut damit auskennen und das auch für sich nutzen können. Vielleicht habe ich es zu sehr damit in Zusammenhang gebracht mit Open Source.
Also quasi Open Source und Open Data, denn Open Data, der Gedanke geht ja, wenn wir wieder so ein bisschen zu unserem Gesprächsteil davor gehen, wenn die Idee der Daseinsvorsorge oder die Idee sozusagen auch von Verkehrsunternehmen daran besteht, etwas für die Gemeinschaft zu tun, dann ist ja eigentlich auch könnte das ja ein Argument sein für mehr Einsatz von Software-as-a-Service-Produkten, die natürlich häufig datenbasiert funktionieren, um halt auch Vertrauen aufzubauen gegenüber der Verwendung von Daten.
Ja, also es gibt ja auch, London TfL ist lange damit gut gefahren, dass sie einfach ihre Fahrplandaten und ich weiß auch nicht, ob Echtzeitdaten auch als Open Data zur Verfügung gestellt haben und gar nicht selber investiert haben in eine Auskunfts-App. Und das ist natürlich hochattraktiv für sehr viele Produkte und Entwickler, damit dann zu arbeiten. Und es sind auch genug Apps entstanden, damit die Londoner sich eben informieren können, wo denn jetzt wann ihre nächste Bahn fährt. Also insofern ist Open Data kann wirklich ein Enabler sein für Innovation, auch für Wettbewerb. Und wie gesagt, für uns ist es sehr gut, wenn die Schnittstellen zur Verfügung stehen, obwohl natürlich wir dürfen ja nur Tickets verkaufen, wenn wir auch einen Vertrag mit dem Verkehrsunternehmen haben. Also die Daten allein sind schön, aber bringen uns jetzt erstmal noch nicht so viel.
Und welche Daten teilt ihr wiederum mit euren Kunden?
Wir teilen. Einerseits haben wir ein Analyse-Dashboard, auf das unsere Partner zugreifen können, wo tagesaktuell Daten zur Performance vom System sind, also Anzahl Nutzer, Registrierung, aktive Nutzer, Fahrten, Erlöse und auch Verwendung von Gutscheincodes, dass sowas eben wirklich die ganze Zeit nachvollzogen werden kann. Wir müssen natürlich den Verkaufsreport übersenden, also dass eben der Nachweis darüber, welche Tickets verkauft wurden, zu welchem Preis, welche Tarifzonen und so weiter. Und dann teilen wir beziehungsweise helfen wir bei Fragestellungen, mit denen die Partner zu uns kommen. Also wir hatten ein Schweizer Unternehmen, was gefragt hat, wie hoch ist denn jetzt die Auslastung in diesen Bussen zur Corona-Zeit, also zur ersten Phase im April, haben die, glaube ich, gefragt. Und da konnten wir eben anhand der Check-in und der Fahrtendaten dann erkennen, wie viele Fertignutzer in den Linien sind Und diese Daten konnten sie dann verwenden, noch mit anderen Systemen, um da eben ihre Schlüsse draus zu ziehen.
Also NutzerInnen und Nutzungsdaten, teilt ihr die auch, weil du davon gesprochen hast, dass das Thema der Kundendaten häufig ein Kritikpunkt oder eine Forderung von Verkehrsunternehmen ist?
Also wir teilen sie insofern, als dass sie sozusagen notwendig sind für die Bearbeitung von Anforderungen, von Anfragen von den Kunden selbst. Da unterstützen uns die Partner eben auch, indem sie den First-Level-Support machen. Und ansonsten sind eben diese Karten, diese Daten, liegen die im Fertigsystem und sind nicht jetzt direkt zum Download verfügbar. Das regeln wir sozusagen in vertraglich mit den Parteien. Ein Grund dahinter ist, dass die Fertignutzer ja nicht nur Nutzer in dieser einen Region sind. Und dann dieser Anspruch, das sind doch meine Kundendaten. In erster Linie gehören die Kundendaten den Kunden selbst. Und wir speichern eben nur so lange, wie die Nutzer aktiv sind. Wenn ein Nutzer zum Beispiel ein Jahr lang keine Fahrt gemacht hat, dann wird dieser Nutzer-Account eben nicht nur anonymisiert, sondern auch deaktiviert. Also er ist dann nicht mehr im System drin. Und die Frage ist einfach, wem gehört dieses wem gehören die Nutzerdaten? Aber das ist nichts, was an sich in Stein gemeißelt ist. Also da finden wir Lösungen, auch gemeinsam zu schauen, okay, was sind die Bedürfnisse, wie können wir diesen entgegenkommen? Und das ist dann letztendlich auch eine bilaterale Verhandlungsgeschichte. Also da haben wir nicht irgendwie so die eine Policy, die dann so quer über alles gilt. Genau, das ist da wichtig.
Du hast ja davon gesprochen, dass eins eurer Versprechen es ist, mehr Kundinnen ins System zu spülen und mehr Nutzung zu incentivieren. Wie haben sich denn die Ticketverkäufe und die Nutzung jetzt über euer System entwickelt?
Also das ist natürlich je nach Region unterschiedlich. Göttingen zum Beispiel hatte keine und hat keine Fahrkartenautomaten. Also die hatten einen Fahrerverkauf und Kundenzentrumverkauf. Und die hatten auch keine andere App. Das heißt, für Göttingen war es wirklich die erste Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen. Außer im Kundenzentrum konnte man natürlich auch mit Karte zahlen. Und dort haben wir uns sehr, sehr gut entwickelt. Also insgesamt wachsen mobile Kanäle ja seit 10 Jahren, denke ich, stetig an. Und auch wir wachsen sehr deutlich. Und gerade in Städten, wo wir eben neu sind, ist da weiterhin Wachstum. Wir haben kein Plateau erreicht, auch nicht in der Schweiz. Das geht weiterhin nach oben. Vom Verhältnis her zu den anderen Vertriebskanälen so viel Einsichten haben wir da gar nicht, weil wir natürlich diese Daten nicht haben von den anderen. Aber was uns gesagt wird, ist, dass einerseits in der nach dem Lockdown und nach dem sehr tiefen Einbruch im März, April, dass wir uns im September haben wir uns schon wieder auf das Niveau vom eben vor Lockdown zurückerholt. Und das war insgesamt über alle Städte hinweg. Und in einzelnen Städten hatten wir, war wirklich ein sehr, sehr starker Push, mit Corona dann zu sagen, kauft euer Ticket bei Fertig. Fahrerverkauf war ja unterbunden, sodass wir in einzelnen Städten wirklich sehr, sehr, sehr stark gewachsen sind. Und auch deutlich vor, also bessere Zahlen hatten als noch vor Corona. Und da ja unser System nochmal einen besonderen Schub erhalten hat. Genau. Was wir sehen, was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass unser System leicht anderes Nutzungsverhalten hat. Also ich kenne nur aus einer Stadt eine Gegenüberstellung von der Fertig-App mit einer anderen App.
Jetzt wird's interessant.
Also die machen so den klassischen Fahrscheinverkauf. Also entweder nach einer Auskunft, Verbindungsauskunft sollte man dann jetzt kaufen, oder man wählt eben aus Ticket für Zone XY. Und da hat unser System gezeigt, dass wir deutlich mehr Kurzstrecken verkaufen. Also unser Fertig verkauft oder der Kurzstreckenanteil am Sortiment, das Fertig verkauft, waren 20% und beim Konkurrenten waren es 13%. Jetzt kann man irgendwie sagen, ja okay, Fertig hilft halt den Leuten, dass sie wissen, wie lang eine Kurzstrecke ist. Also, oder sie müssen es nicht mehr wissen, Fertig rechnet das automatisch ab. Ja, kann man sagen, sicherlich als einen Erklärungsgrund. Ein anderer Grund kann aber eben auch sein, die Spontanfahrt. Also es ist so einfach und schnell, ich schleppe meine Einkaufstüten, sehe, da kommt der Bus. Jetzt kann ich entweder die 2 Kilometer oder 1 Kilometer laufen oder ich fahre eben noch 2, 3 Stationen mit dem Bus, will aber nicht ewig rumtippen, sondern will eben einmal swipen und dann einsteigen. Und das erklären wir uns. Und ein Kollege von einem der Verbünde hat auch gesagt, er glaubt, das sind auch weniger Schwarzfahrer. Also vielleicht hilft es auch bei der Ehrlichkeit. Mal sehen.
Jetzt wird es, glaube ich, mal Zeit zu erklären, wie es genau funktioniert, euer System. Vor allem, weil du ja davon gesprochen hast, weder Check-in, Check-out noch Be-in, Be-out. Du hast Check-in, Be-out gesagt. Jetzt hast du die Gelegenheit, mal kurz zu erklären, wie Fertig funktioniert, wie ihr Preis abrechnet. Genau, also the stage is yours.
Also der Nutzer öffnet die App, lädt sie erstmal runter. Der Registrierungsprozess ist natürlich sehr, sehr einfach und kurz gehalten. Auch da bleiben wir unserem Motto treu. Und dann, die Reise soll beginnen. Der Kunde wischt einmal nach rechts, um einzuchecken. Ab diesem Moment tracken wir den Fahrgast. Diese Erlaubnis dazu hat der Kunde oder die Kundin eben vorher gegeben bei der Registrierung. Und dann kann die Person die Reise genießen, steigt aus, trifft Freunde, vergisst mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, zumindest bei den ersten paar Malen, sich auszuchecken. Das ist uns allen schon passiert. Ist überhaupt kein Drama, weil zunächst mal schicken wir eine Checkout-Warnung. Das ist eine Push-Warnung. Notifizierung, ein akustisches Signal oder eben auf dem Bildschirm, beziehungsweise beides. Und das Handy fragt, möchten Sie die Reise fortsetzen? Also da hat der Fahrgast schon mal einmal die Möglichkeit, danke, dass ihr mich erinnert, ja, ich möchte die Reise beenden, und drückt Stopp. Und in dem Moment berechnen wir den Reiseweg, hinterlegen das eben mit den Tarifdaten, die wir erhalten haben, wissen dann, welche Zone es war, wie viele Stationen, welches Tarifprodukt entsprechend gilt, und zeigen diesen Preis an. Und rechnen in dem Moment noch nicht ab, weil wir ja nicht wissen, ob die Person jetzt gerade nur 10 Minuten unterwegs ist, einen Anruf bekommt und es heißt, fahr noch mal, komm mal hierher. Und dann fährt sie noch mal ein paar Stationen weiter. Und wenn die Person natürlich Glück hat, dann ist das alles noch im Gültigkeitsbereich von einer Einzelfahrt zum Beispiel. Mhm. Also muss die Person ja nicht noch mal einen Fahrschein lösen, sondern wir sagen dann bei der nächsten Fahrt wieder Check-in, Check-out. Wir sagen, hey, 0 Euro, weil du hast ja bei der vorherigen Fahrt schon 2,40 gezahlt. Und so machen wir es natürlich auch am Ende vom Tag. Also wenn die Person dann irgendwie 3-mal gefahren ist, dann kostet vielleicht die dritte Fahrt nur noch 1,60 statt der 2,40, weil die Tageskarte erreicht wurde. Und so optimieren wir eben den Bestpreis und rechnen diesen dann am Folgemorgen, ganz früh morgens ab, belasten die Kreditkarte oder PayPal dann, damit ist es für den Kunden beendet und wir pflegen das dann ein eben in die Abrechnung für das Verkehrsunternehmen. stattfinden.
Das heißt, ihr trackt sozusagen die NutzerInnen auf ihrem täglichen Weg und ermittelt ja auch die Modi, mit denen man unterwegs ist, oder? Also unterscheidet ihr zwischen beispielsweise Bus oder Bahn?
Genau, und da kommen wir jetzt schon ein bisschen Richtung Be-Out, weil wenn du zugehört hast, war es eben bisher noch Checkout und vielleicht dieser Hinweis, check dich jetzt aus. Und wir arbeiten dieses Quartal und eigentlich schon länger, aber dieses Quartal ist es der Fokus daran, den Algorithmus noch weiter zu verbessern und die Reiseerfassung noch weiter zu verbessern, sodass wir auch andere Fahrzeuge erkennen können. Was wir natürlich erkennen und auch schon lange erkennen, sind Fußwege. Und wenn die Person eben stillsteht, dann kommt zum Beispiel diese Checkout-Warnung, möchten Sie die Reise beenden? Und woran wir eben jetzt gerade verstärkt arbeiten, ist, andere Modi noch besser zu erkennen, also Autofahrten oder Fahrradfahrten, dass wir dort dann letztendlich das System darin befähigen, diese Abschnitte automatisch rauszurechnen. Also bei Be-Out denken ja viele an Beacons, an Bluetooth, an Signale, die sozusagen, wenn der Fahrgast das Fahrzeug verlässt, dass in dem Moment das Handy dann dieses Signal verliert und damit dann der Be-Out passiert. Wir sehen aber eine Gefahr darin, weil wenn man umsteigt, denkt dann der Fahrgast wirklich dran, sich wieder einchecken zu müssen? Oder wie lang muss dieser Puffer sein? Das ist immer die Frage, wie lang muss die Zeitspanne sein, dass das System sagt, so, Reise beendet. Weil wenn man eine Verspätung hat oder eben am Bahnhof noch einen Kaffee trinken will und dann wieder einsteigt und dann aber das System für dich entschieden hat, deine Reise war beendet, dann haben wir halt ein Problem. Dann haben wir einen Fahrgast ohne Ticket mit einer sehr, sehr bescheidenen Nutzererfahrung. Der wird weder unser System nochmal benutzen, noch wird er vielleicht den ÖV so schnell wieder benutzen, einfach weil diese negative Erfahrung passiert ist. Deswegen ist es uns total wichtig, dass wir das 100%ig genau hinbekommen. Reiseerfassung ist gar nicht so leicht angesichts der verschiedenen Mobiltelefone, Betriebssysteme, Hersteller und auch Nutzereinstellungen, dass es immer 100%ig genau ist und wir müssen eben in eine so hohe Genauigkeit reinkommen, dass wir einerseits diese negativen Erfahrungen vermeiden und andererseits natürlich nichts rausschneiden, was ÖV ist. Also wir möchten ja nicht, nur weil der Bus vielleicht nicht hält an den Haltestellen, weil es eben sehr früh am Morgen ist und da sonst niemand unterwegs ist, darf ja das da fertig nicht denken, oh, das ist jetzt eine Autofahrt. Und das ist eben ganz schön kompliziert und im Moment dürfen wir fertig Angestellten das testen mit unseren Fahrten, die wir jetzt Lockdown-bedingt nicht wirklich unternehmen. Aber das heißt, das kommt ohne Infrastruktur und Ziel ist, dass schon in den nächsten Wochen und Monaten bei so gestaffelten Kundengruppen, also irgendwie erst 1%, dann 5%, dann 10%, um sozusagen die Erfahrung damit zu testen, dann auszurollen.
Das bringt mich zu der nächsten Frage, ob ihr dann auch intermodale Fahrten, könnt ihr dann irgendwann ja erkennen, könnt ihr die dann irgendwann auch bepreisen?
Das ist im Moment nicht der Hintergrund dieser Entwicklung. Also es geht nicht darum, dass wir erkennen, jetzt fährt jemand Fahrrad, das könnte ein Nextbike sein. Also rechnen wir dafür ab, sondern Hintergrund ist eher, die Person fährt ÖV, was vermutlich 99% unserer Nutzer tun und nur sehr wenige davon werden auch multimodal unterwegs sein. Und wie können wir deren Nutzererleben vereinfachen, verbessern, dass sie eben nicht die Angst haben, ihnen wird zu viel abgerechnet, wenn sie den ÖV fahren.
Das ist interessant, weil das eigentlich gegenläufig ist, ne? Tendenziell sind ja sämtliche Aggregatoren, Mobilitätsbudgets, Apps und wie sie nicht alle heißen, ja dabei, eigentlich alles in eine App zu bündeln. Wieso macht ihr das nicht?
Gibt eigentlich so wie gefühlt zwei Antworten dafür. Also einerseits ist der Markt noch da sehr klein. Also wenn wir ehrlich sind, das sind nicht viele Menschen, die wirklich so multimodal unterwegs sind.
Das ist spannend. Da muss ich dich kurz unterbrechen und fragen, woher du diese Zahlen nimmst.
Also ich, vielleicht anders ausgedrückt, die NutzerInnen, die eben die Sharing-Dienste verwenden. Also multimodal unterwegs sind sicherlich mehr, als wir denken, die mit dem Fahrrad zur S-Bahn fahren und dann weiterfahren. Aber die Daten zu Sharing-Dienst-Nutzern sind in der Regel Zeugen davon, dass es eben junge, besser gebildete, männliche, besser verdienende Städter sind. Und das ist sicher eine spannende Kundengruppe, so als Early Adopters. Aber Fertig möchte ein Mittel sein, für so viele Menschen wie möglich den ÖV zu nutzen. Und der ÖV ist einfach das Rückgrat der nachhaltigen Mobilität. Das sagen auch alle Sharing-Anbieter. Und wir bleiben deswegen einfach diesem Ansatz treu und sehen auch, im ÖV ist noch so viel zu tun. Also da kann man wirklich noch viele Zugangshürden senken. Und das machen wir, da fokussieren wir uns drauf. Und dann schauen wir, wie sich das entwickelt mit den multimodalen Angeboten. Und wenn irgendeine multimodale App auch unser Tracking einsetzen möchte, why not? Also dann können wir gerne darüber sprechen. Ich persönlich sehe einfach einen unheimlich großen Aufwand bei der Verknüpfung dieser verschiedenen Verkehrsträger. Und für mich gibt es auch einfach noch kein System, das da auch wirklich skalierfähig ist. Also natürlich macht ein Trafi super Arbeit, fahren ja auch einen ähnlichen Ansatz im Sinne von Software as a Service. Und hier ist das eine Modell, das funktioniert, das könnt ihr haben und bei euch einsetzen. Ihr müsst nicht alles selber bauen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es irgendwann Check-in, Be-out bei Trafi, powered by Fertig. Mal sehen.
Mal sehen. Was ist euer Geschäftsmodell? Womit verdient ihr Geld?
Wir sind eben in Partnerschaft mit den Verkehrsunternehmen. Das heißt, dort werden einerseits Mittel gezahlt für das Aufsetzen der Fertig-App, also für die Abbildung der lokalen Tarifgegebenheiten. Dann gibt es laufende Betriebskosten, um das System am Laufen zu halten. Und auch eine kleine variable Gebühr, um uns am Erfolg der Lösung zu beteiligen.
Das heißt, pro Transaktion verdient Fertig quasi Geld. Wenn ich mir für 2,40 Euro, was du vorhin sagtest, ein Einzelticket kaufe, bekommt ihr dort so und so viel Prozent Share davon ab?
Das ist korrekt, genau. Also wir benötigen oder wir arbeiten damit, dass wir eben auch einen Anreiz haben, dass das System so gut ist, wie es ist, dass es 100% live ist, dass es nicht eben große Ausfallzeiten hat. Und das ist unser Ansatz, da sind wir auch nicht alleine. Das gibt durchaus mehrere Anbieter, die auf diese Art und Weise agieren. Und das ist auch nicht der Hemmschuh jetzt in Verhandlungen mit Verkehrsunternehmen und Verbünden.
Hätte ich jetzt vermutet, weil er sowieso eh schon das Ganze nie profitabel ist, immer bezuschusst wird ja mit öffentlichen Geldern, wenn jetzt auch noch ein Anteil davon flöten geht, sage ich mal, für eine Software, die man nutzt.
Ja, aber jeder Vertriebskanal.
Da muss man schon gut argumentieren, dass es nachher tatsächlich mehr Nutzung und mehr Ticketverkäufe dadurch generiert werden, oder?
Jeder Vertriebskanal kostet Geld. Und manche kosten sehr, sehr viel Geld, vor allem wenn man ein kleineres Unternehmen ist und zum Beispiel dann Automaten braucht. Und wenn man aber nur 5 Automaten braucht, dann wollen die Hersteller da zum Teil wirklich horrende Summen für haben. Das ist im ÖV auch überhaupt kein Geheimnis. Vertrieb hat Kosten, auch der Fahrerverkauf kostet was. Das Bargeldhandling ist auch ein Sicherheitsrisiko und vor allem Zeit, die verloren geht, dadurch, dass Oma Lieschen noch ihre 2 Cent rauskramt, um passend zu zahlen. So und ja, da hilft es natürlich, wenn wir die guten Beispiele bringen, wie unser System zu mehr Erlösen führt, auch neue Nutzergruppen erschließt, Die Stadt Halle oder die HAWAG, unser Partner in Halle, hat eine ganz tolle Nutzerbefragung gemacht, eine Marktforschung noch vor dem Lockdown, Anfang März, und hat auch nachgewiesen, dass eben die Fertignutzer ein gutes Achtel, glaube ich, hat gesagt, dass sie vorher nie beziehungsweise nur einmal im Quartal den ÖV nutzen. Also wir schaffen es, Leute für den ÖV zu gewinnen, die eben vielleicht vorher Angst vom Fahrkartenautomaten hatten, Angst hatten, sich das falsche Ticket zu kaufen und dann bloßgestellt zu werden als Schwarzfahrer da vor der versammelten Belegschaft im Bus. Und das ist, denke ich, eine wichtige Erkenntnis, was dazu führen kann, zu sagen, okay, wir möchten den ÖV attraktiver machen und die Zugangshürden senken, dass die Leute keine Angst haben vor uns.
Ich sehe gerade so einen Fahrkartenautomat mit einem bösen Blick und grimmigen, scharfen Zähnen unten quasi, wo man das Ticket rauszieht. Genau. Ja, also
Der immer Nein sagt, egal welches Bezahlmittel man ihm anbietet. Also nee, keine Scheine oder so, weil kein Wechselgeld mehr da, oder keine Münzen, weil keine Ahnung was.
So das Gegenteil von der Slotmaschine.
Genau. Nein.
Naja, aber genau, also dieses Luftliniensystem, was ihr quasi als Alternative auch anbietet, also luftlinienbasiertes, kilometerbasiertes Ticketing-System, fand ich sehr bestechend, als ich irgendwann davon erfahren habe. Denn was mich nochmal interessieren würde, ist, ihr habt jetzt ja wirklich und du ja auch persönlich mit vielen Verkehrsunternehmen zu tun gerade. Was sind eigentlich Argumente von Verkehrsunternehmen und Verbünden, weiterhin an Zonen und Ringsystemen festzuhalten? Oder wie gibt es das überhaupt noch, dass sie sagen, nee, also dieses Luftliniending, das ist ja Quatsch?
Dass solche Tarife, der Tarif im VBB ist jetzt 30 Jahre alt. Und das ist oft ein, also in aller Regel ist der Tarif ein Kompromiss. Und zwar ein Kompromiss aller beteiligten Verkehrsunternehmen im Verbund. Ein Kompromiss zwischen also Verständlichkeit vom Tarif und Ergiebigkeit natürlich. Also ein Tarif muss so gestrickt sein, dass er möglichst hohe Erlöse einbringt, ohne Fahrgäste davon abzuhalten zu fahren. Und da das richtige Mittel zu finden, ist unheimlich schwierig. Und natürlich gilt auch in Deutschland noch, dass man anonym fahren darf. Also das heißt, man muss Fahrkarten auch nicht elektronisch erwerben können. Also man muss irgendwo mit A bezahlen können. Und ja, es ist dann eben sozusagen eine Mischung aus Status quo, aus nicht einen bestehenden Kompromiss daran rütteln, weil dann fliegt einem sonst irgendwann der ganze Verbund um die Ohren. Und eben trotzdem zu versuchen, attraktive Preise zu schaffen. Und was dann halt manchmal passiert, ist, dann ist eine Wahl und dann verspricht irgendein Politiker, okay, wir führen jetzt, dass die Oma den Hund so und so eben kostenlos mitnehmen kann oder Familienkarten nur für die eigenen Kinder. Und es wird immer komplexer. Je älter ein Tarif wird, desto mehr schöne Sonderregelungen gibt es, von denen dann eben 3 Leute Bescheid wissen. Und das dann wieder auseinanderzunehmen und komplett zu entschlacken. Da fehlt mir ehrlich gesagt noch ein Beispiel, wo das wirklich gelungen ist. Und da sind ja auch die Vertriebssysteme schnell überfordert. Nicht nur die Fahrgäste, sondern auch die Vertriebssysteme müssen dann eben Sonderprogrammierung vornehmen, um bestimmte Tarife verkaufen zu können. Und das treibt einfach die Kosten in die Höhe. Und da ist so ein E-Tarif, so ein kilometerbasierter Tarif, einfach eine schöne, schlanke Alternative, weil er total transparent ist. Also es gibt einfach einen Grundpreis und dann einen Preis je Kilometer, den man gefahren ist. Und zwar der Kilometer der Luftlinie, wie du gesagt hast, genau. Also zwischen Einstiegs- und Ausstiegshaltestelle die Luftlinie. Weil wieso soll der Fahrgast dafür zahlen, wenn der Bus jetzt irgendwie noch die Serpentinen hochfährt sozusagen? Und Diese Tarife sind nicht nur leicht verständlich, sie sind auch technisch natürlich super leicht umzusetzen, vor allem für Check-in-Check-out-Systeme, aber auch für andere Systeme ist das möglich und sie sind auch sehr leicht zu pflegen. Also eine Tarifanpassung heißt dann einfach, man ändert eine Zahl im Excel, also dann steigt der Kilometerpreis oder sinkt der Grundpreis, aber ja, also es macht es einfach sehr viel leichter, damit zu arbeiten.
Es sei denn, ich fahre mit der U3 in Hamburg oder mit der Ringbahn in Berlin und steige quasi kurz vor der Einstiegshaltestelle wieder aus und bin quasi nur 100 Meter Luftlinie oder vielleicht 500 Meter Luftlinie entfernt, aber bin eigentlich einmal durch die ganze Stadt im Kreis gefahren. Das ist wahrscheinlich so ein Edge-Case, der dann noch abzubilden ist.
Beziehungsweise wo wir dann auch sagen, in welchen Fällen soll dann eine andere Regel zur Anwendung kommen. Also das
klar. Ist klar. Ja. Was ich bei dem Luftlinientarif noch interessant finden würde, ist natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr ja auch durch das GPS-Tracking sagen könnt, wahrscheinlich in welchen theoretisch Zonen oder Betriebsgebieten von verschiedenen Verkehrsunternehmen in einem Verbunden unterwegs war. Das müsste doch auch helfen, diese Einnahmenaufteilung attraktiver und einfacher zu gestalten für Verbünde, weil momentan ist das ja auch einer der kompliziertesten Geschichten der Welt.
Kompliziert und auch hochpolitisch und auch immer ein Kompromiss. Und da muss man einfach dazu sagen, Fertig bildet ja nicht alle Nutzergruppen ab. Also es gibt immer noch die Abonnenten oder andere Schüler, zum Beispiel mit Schülerkarten und so weiter, die wir nicht in unserem System haben. Das heißt, wir sind sicherlich nicht die Lösung für alle Probleme im ÖPNV, auch nicht für die Einnahmeaufteilung. Aber vielleicht können wir einen Baustein liefern dazu. Und vielleicht können wir helfen, dass die Erhebungen, die ja sehr teuer sind, wo ja wirklich tatsächlich noch Leute mitfahren und dann Leute in den Fahrzeugen befragen, was haben sie denn für ein Ticket? Wo haben sie das gekauft? S-Bahn oder BVG? Wo fahren sie jetzt hin? Und fahren sie heute noch mal oder so, um dann, also wo wirklich, da sind dann zig Leute im Einsatz über ein paar Wochen oder Monate, um das zu erfassen. Und das ist dann die Basis für die Berechnung der Einnahmeaufteilung. Ich denke, da kann man sicherlich einiges auch technisch unterstützt und datengetrieben machen. Und da gibt es ein spannendes Beispiel aus der Schweiz, weil die SBB wollten wissen, wie viel fahren denn die Nutzer vom Generalabonnement, also dieser Bahncard 100 aus der Schweiz, die dort ja sehr, sehr weit verbreitet ist. 500.000 Menschen haben die, glaube ich. Und die haben einfach die GA-Nutzer gebeten, erfasst doch bitte mal eure Reisen. Es war eine separate Lab-App, also es war unsere Fertig-App, aber die für einen geschlossenen Nutzerkreis ist, die jetzt auch im Münchner E-Tarif-Piloten zur Anwendung kommt und hat die eben gebeten, tracken Sie mal einen Monat lang Ihre Fahrten mit, um dann zu sehen, wie viel fahren eigentlich so GA-Nutzer? Also ist ja eine Blackbox. Fahren die irgendwie jeden Tag einfach zur Arbeit und zurück oder machen die viele Wochenendausflüge? Was ist deren Hauptgrund auch dafür, das GA zu kaufen. Und da hat sich eigentlich einiges rausgestellt, und zwar auch, dass viele für den Komfort zahlen. Also sie es gar nicht unbedingt aufbrauchen, den Preis, sondern
glaube ich sofort, ja.
Ja, einfach schätzen, dass sie halt nicht mehr nachdenken müssen. Und diesen Komfort, das ist auch unser Hauptgrund für Fertig. Also die gleiche Einfachheit, na klar, man muss noch einmal nach rechts swipen, okay. Aber sonst ist es eben das Gleiche, man muss sich keine Gedanken mehr machen, was hätte sich jetzt gelohnt, ja.
Mit Blick auf die Uhr und das Gespräch mal zum Ende zu bringen, würde ich dich gerne fragen, was du als Ausblick noch an Möglichkeiten siehst oder was ihr bei Fertig noch an Möglichkeiten seht für die Zukunft, wie ihr eure Technologie einsetzen könnt, um eben den ÖPNV weiter zu enablen, attraktiver zu machen und dann natürlich damit mehr Menschen in Bus und Bahn zu bringen.
Also ich glaube, ein ganz großes Potenzial liegt in Fahrgästen, die den ÖV ab und zu nutzen, aber keinen Anreiz haben, ihn öfter zu benutzen. Also sei es ein preislicher Anreiz. Wir haben oft sehr gute Angebote für Häufigfahrer. Also Abos und Monatskarten sind in der Regel ganz, ganz ordentliche Deals. Aber diejenigen, die so 5 oder 10 Fahrten im Monat machen, die greifen wir damit nicht ab. Und da sehen wir einfach große Potenziale, auch für die Verkehrswende eben, aber auch Leute für den ÖV zu begeistern, dass sie ihn öfter als Alternative sehen für ihre Wege, dort eben fertig zu nutzen und bestimmte Anreize zu setzen. Also wir, sei es der Fertig-Bonus, der eben sagt, an 5 Tagen im ÖV unterwegs mit Fertig heißt 5% Rabatt. Und das sind Spielweisen, mit denen man eben in verschiedenen Städten arbeiten könnte, um auch Angebote zu schaffen. Und das geht jetzt auch wieder ein bisschen in Richtung Corona, aber auch nur, weil es verstärkt hat, was auch vorher schon als Trend erkennbar war, Arbeiten von zu Hause und weniger Fahrten ins Office, eben dort den Nutzern was anzubieten, die jetzt ernsthaft überlegen, lohnt sich das noch, mir die Monatskarte zu kaufen, lohnt sich das noch, ein Abo abzuschließen. Teilzeit, wer in Teilzeit ist, für die spielt oft das Jobticket in der Form, wie es jetzt ist, ist keine gute Alternative. Und dort eben Angebote zu schaffen, dass die Leute dem ÖV nicht komplett verloren gehen, sondern dass sie Anreize haben, ihn öfter zu nutzen. Und da sehen wir viel Potenzial und freuen uns, das auch mit mehr und mehr Partnern jeweils umzusetzen für ihre Region.
Ich sehe ja noch ein Riesenpotenzial darin, so ein Quiz auszuloben, wer die meisten Zonen benennen kann und weiß, wo sie sind und wie das alles funktioniert, der bekommt auch 5% Rabatt.
Genau. Und so exotische Tarifprodukte, die ja vielen nicht bekannt sind. Genau.
Genau. Das. Prima. Paula, vielen Dank für das schöne Gespräch und vielen Dank für die Zeit und bis bald.
Danke, Sebastian. Hat mir Spaß gemacht.
So, jetzt erstmal auschecken nicht vergessen und vielen Dank fürs Reinhören. Nach der Clever Shuttle-Folge, in der Martin Giel von den Stadtwerken Düsseldorf ja so über die Mobilflat in Augsburg geschwärmt hat, habe ich ja von euch so einige Vorschläge bekommen, dann doch bitte auch mal direkt mit den Stadtwerken Augsburg zu sprechen. Und deshalb bin ich froh anzukündigen, dass Walter Kasatzer und Jürgen Biedermann meine Einladung angenommen haben. Wenn euch das interessiert, dann hört doch mal wieder rein. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war es für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage, gute Fahrt und lass die Haare wehen.